Was ist das Schlimmste, was einem Heimkino passieren kann?
Feuer.
Und das Zweitschlimmste?
Wasser.
Und was ist dann wohl das Drittschlimmste?
Erde, Luft. Nein, Schimmel.
Genau. Und damit herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Mein Name ist Bert Kössler.
Und hier ist Florian Schäfer.
Und wir reden heute über Schimmel bzw. Schimmelprävention. Legen wir los.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, Schimmel. Das Blödeste, was passieren kann, wenn das Heimkino nicht gerade abfackelt oder komplett unter Wasser steht. Das ist natürlich noch blöder, aber Schimmel ist eine ganz üble Sache, denn wenn man den einmal drin hat, dann ist es erstmal, naja, vorbei.
Ungesund.
Genau. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir da natürlich besonders gute Karten. Also der Schimmel hat besonders gute Karten. Denn mit so einem doch recht feuchten Jahr, da kann schon das eine oder andere Mal Wasser in den Keller eindringen. Ne? Nicht so
also
schön.
Weltweit, nee, ich weiß nicht, weltweit glaube ich nicht, deutschlandweit oder was auch immer. Und bei uns regional definitiv ist es ja irgendwie so ein ultimativer Rekord bisher von der Wassermenge des Jahres. Und hier bei uns ganz konkret definitiv auch, weil wir haben nur zu seltenen Anlässen das Problem, dass der Keller von außen feucht wird. Also sprich, dass da so viel Wasser, Grundwasser oder von oben runter sickert, die 1,5 Meter oder wie viel. Und das hatten wir dieses Jahr tatsächlich. Jetzt geht's wieder so langsam, aber locker 2 Monate feuchte Wand, Nachbar nebendran Pfütze oder ein bisschen 10 Zentimeter hoch drin gestanden. Sogar, ja, also da ist es ja, in dem Punkt bin ich konkret betroffen. Die allermeisten Jahre passiert da gar nichts. Wir haben auch eine Drainage und so weiter, ne, weil das leider keine sogenannte weiße Wanne ist. Also sprich, wenn da von unten, von außen was kommt, dann ist es nicht wirklich dicht, so ein bisschen sparsam gebaut.
Ja.
Und diese Feuchtigkeit wäre dann schon ein Grund für Schimmel, aber das braucht's noch nicht mal.
Ja, das kann auch mit weniger passieren. Ne? Das ist ja genau das. Also die Grenze von Überflutung zu Schimmel, die ist eigentlich schon noch vorhanden. Ich glaube, wenn wirklich Wasser eindringt, hat man erstmal ein anderes Problem. Da ist Schimmel jetzt nicht die Nummer eins. Aber das ist natürlich das, was sich daraus entwickeln kann, wenn das Ganze langfristig und eher unbemerkt stattfindet. Ja, wenn es eben nur so eine leichte Feuchtigkeit ist, statt jetzt wirklich ein Wassereinbruch, den man ja in der Regel dann sofort bemerkt. Also spätestens, wenn irgendwas eben nass ist. Ja. Ja. Was müssen wir wissen zum Thema Schimmel? Wie sollen wir anfangen? Sollen wir mit der Entstehung anfangen oder wie machen wir es? Die Ursachen wahrscheinlich erstmal, ne?
Ursachen für Schimmel. Also es muss ja ein Klima da sein, was Schimmel überhaupt ermöglicht.
Ja.
Unzureichende Belüftung zum Beispiel, falsche Belüftung. Also sprich, dass dann, wenn gelüftet wird, die Sache nur noch schlimmer wird, weil man schlechte Luft reinlässt, so ungefähr. Ja, das ist dann eine Sache mit dieser, ich sag mal, das... Ja, die Tauchpunktverschiebung, beziehungsweise, nee, das ist eher so ein, auch so ein Sommerthema. Ne? Man liest es ja auch immer wieder in irgendwelchen so Apothekenrundschaumäßigen Hilfsartikeln. Im Sommer nicht lüften, mein Kind, so ungefähr. Ne? Weil, also ein Grundzusammenhang, den man da, wenn es an den Hintergrund interessiert und nicht nur wissen will, was man da machen soll, sondern auch, warum man es machen soll, dann gibt es ja den Begriff relative Luftfeuchtigkeit. Und es gibt auch den Begriff absolute, aber irgendwie geht es eigentlich fast immer um die relative. Und das deswegen, weil warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, bevor es dann anfängt zu kondensieren und zu tröpfeln, und kalte weniger. Und das heißt wiederum, wenn es einfach nur schwül warm ist und diese Luft mit absolut gesehen viel Feuchtigkeit abgekühlt wird, dann kondensiert und diese Tropfen werden dann zu wirklicher Feuchtigkeit. Und das ist der Grund, warum halt zum Beispiel im Sommer oft gar nicht lüften sollte, obwohl man natürlich das Bedürfnis hat zu sagen, da muss jetzt auch irgendwann mal Luft rein oder ja, so.
Zumindest aber halt nicht tagsüber, wo es warm ist.
Diese
oder wo
schwüle warme Luft dann da, ja. Und manchen Tagen ist es quasi auch nachts noch, also da kann man irgendwie gar nicht lüften. So, es ist dann besser als tags, aber es gibt da Phasen, wo man irgendwie gar nicht weiß, was man machen soll. Auf jeden Fall ist das auch der Grund, warum man oft so im ersten Stock denkt, ach, ist die Luft ganz gut, und dann geht man runter und dann ist auf einmal dieser Keller so klamm.
Ja.
Ja, obwohl es quasi die gleiche Luft in kalt. Und deswegen ist in Kellern auch die Thematik schon mal verschärft. Dazu kommt, und deswegen ist es wirklich ein krass, auch ein Heimkino-Thema explizit, ist Wandabdeckung. Weil bei anderen Hobbys in normalen Räumen ist das ja nicht der Fall oder nur ganz wenig. Also auch da kann man das Problem haben, wenn man ein Sofa an die Wand schiebt. Dann schiebt man es halt von der Wand weg, Problem gelöst. Aber in Kinos ist es ja oft so, dass quasi, also wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt mit der empfohlenen Raumakustik und so, da sind ja alle Wände irgendwie quasi komplett abgedeckt. Und da zirkuliert dann keine Luft mehr.
Wenn man es falsch macht, genau.
Genau, und ja. Da ist dann die Taupunktverschiebung. Das heißt, an der Stelle ist dann die Wand von, weil es eine Außenwand ist, ist kalt. Die kühlt dann die Luft ab an der Stelle und sprich an der Stelle direkt wandnah wird es dann besonders feucht. Und wenn dann nicht die Luft da vorbei streichen kann,
um das mitzunehmen,
dann kommt der Schimmel.
Ja, genau.
Und deswegen unter anderem eine Konsequenz für Belüftung der Wände sorgen oder dafür, dass zumindest nichts direkt dranhängt. Also es ist wirklich essentiell. Ich habe ja auch so einen Heimkinopraxis-Artikel geschrieben, auch aus leidiger Erfahrung und habe das wirklich überall berücksichtigt, überall, sagen wir mal, so 5 cm Abstand. Also man muss jetzt nicht wirklich dauernd da mit dem Ventilator langpusten, sondern es sollte halt nichts direkt dranhängen. Das ist wirklich erstmal das A und O.
Damit da noch Luft davor ist. Ja, das
genau,
ist
damit Luft,
also dieser Begriff Taupunktverschiebung, der taucht immer wieder auf. Und der ist ein bisschen schwierig verständlich, finde ich. Ja, weil was verschiebt sich da jetzt? Was für ein Punkt? Das ist immer so ein bisschen komisch, aber man nennt das halt so. Ja, also im Prinzip ist es, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es der Punkt, an dem sich das kondensierte Wasser quasi niederlässt sozusagen und in Form von Tröpfchen sozusagen, ja.
Und wenn da Luft dran kommt, dann reicht es in der Regel aus, dieses Wasser direkt abzutrocknen.
Genau.
Dieses Minimale, dann gleicht sich das aus. Und wenn aber davor zum Beispiel ein Teppich dran getackert ist, dann ist der Teppich irgendwann hinten schwarz. Weil da halt das nicht von Luft vorbeipusten weggenommen wird, sondern die Luft, die ja schon durch den Teppich zieht, an der Stelle dann nicht mehr das Wasser halten kann.
Genau.
Und das dann zu Wasser, dann ist es feucht und, ja. Und ohne Bewegung von Luft heißt da entsteht Schimmel.
Genau, außer wir machen vor die Wand quasi eine andere Schicht mit etwas, woran sich Wasser, wo Wasser kondensieren kann. Ja, also sagen wir mal irgendeine Dämmung noch, also Hauptsache keine Luft, ja, nichts, was irgendwie quasi so eine Art Lücke hinterlässt, ja, sondern muss halt ausgefüllt sein und dann kann zum Beispiel auch eine Schicht, was weiß ich, Rigips oder irgendwas davor. Und dann würde es halt daran kondensieren. Und wenn das Letzte ist, bevor die Raumluft kommt, dann würde das Ganze wieder funktionieren.
Und entscheidend ist da Außenwand, wo ja dann auch die Wand typischerweise einige Grad kälter ist als die Filmguck-Innenraumtemperatur.
Genau.
Also sprich, wenn man irgendwo so eine Trennwand zwischendrin hat, dann ist ja auf beiden Seiten typischerweise die gleiche Temperatur in etwa und dann gibt es ja auch keine Taupunkte, weil dann ist ja da nicht schlagartig irgendeine andere Temperatur, sondern zu den Außenwänden, aber auch die sind ja halt häufig gegeben, dass mindestens ein paar davon sind Außenwände, die also nicht direkt abdecken. Ich habe das also überall gemacht, zum Beispiel, indem ich auf dieses Holz Lattengestell Schnüre gespannt habe, die verhindern, dass das Dämmmaterial an die Wand kippt. Also ganz primitiv im Prinzip, so ein bisschen zickzack, ein paar Schnüre, damit es eben nicht bis zur Wand kippt. Funktioniert einwandfrei. Aber ich habe auch an manchen Stellen, ich habe also 2 Heizungen an der Wand, die sind dann frei. Logischerweise ist jetzt kein Dämmmaterial davor, dahinter. Und dann ganz unten am Rand, man kennt es so Zierleisten quasi. Und die Zierleiste ist in dem Fall einfach wie auch ringsrum die Einrahmung, schwarz durchgefärbtes MDF, also quasi selbst abgeschnitten so ein Stück. Und das habe ich dann gar nicht mal geklebt oder so, aber bis an die Wand, die ist relativ rau und grob, dran geschoben. Das heißt, die hat teilweise 5 mm Luft und man legt die so an. Ergebnis. nicht direkt, also es sieht jetzt nicht direkt wie Schimmel aus, aber es gibt diese, ihr kennt ja auch dieses MDF, durchgefärbtes NBF, und man sieht das dann wie diese, so, ich weiß nicht, ob es Kalk ist oder irgendwie sowas, so Ränder. Also man sieht, das hat zu irgendeiner Feuchtigkeitsveranstaltung da geführt.
Zumindest
das
hat mal vorübergehend.
Mittlerweile dann auch einfach so 2 Zentimeter da weggeschoben, weil es jetzt nicht wirklich nötig war, dass es an der Wand ist. Aber an der Stelle habe ich es tatsächlich ein bisschen verpennt und gedacht, ach komm, zack, an die Wand. Und schwupps war es wieder das so ein bisschen das befürchtete Ergebnis da.
Genau. Ich glaube, was man an der Stelle jetzt auf jeden Fall noch reinbringen muss, und um das ein bisschen zu unterscheiden, ist, woher kommt die Feuchtigkeit? Das eine haben wir jetzt im Prinzip schon sehr ausführlich beschrieben. Wenn eben eine Luft, also Luft mit einem hohen Feuchtigkeitsanteil im Keller vorhanden ist und sich dann eben das Ganze bei Abkühlung beziehungsweise bei kalten Wänden eben das Wasser kondensiert in der Luft und an der Wand sich absetzt. Das ist die eine Variante, die nicht schön ist. Das andere ist ja, wenn das Wasser von außen durchkommt. Ja, oder natürlich ja, von innen auch, wobei das dann haben wir, wie gesagt, dann haben wir Überschwemmung, dann haben wir ein anderes Problem. Ja, aber so diese Mauerfeuchtigkeit eben, die durch eine schlechte Außenisolierung vom Keller in der Regel entsteht. Kann natürlich auch durch extreme Wetterlagen, aber das ist ja einfach nur eine Frage, wie lange hält die Isolierung durch, ja, wie viel Wasser hält die ab. Wenn jetzt natürlich das ganze Haus irgendwo komplett umschwemmt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es früher oder später auch mal durchkommt. Je nach Beschaffenheit der Wände logischerweise auch. Also gerade bei älteren Gebäuden, wo eben der Keller nicht so klassisch komplett einmal in Beton gegossen ist oder am besten auch mit weißer Wanne und was weiß ich nicht alles, das Ganze abgedichtet ist, sondern eben einfach so, ich sag mal, so ein 50er-Jahre-Haus, ne? Am besten noch Hanglage oder sowas, wo das Wasser schön von hinten immer schön runterdrückt. Das ist natürlich dann eine ganz blöde Sache, erkennt man aber in der Regel auch, bevor man sein Kino baut, weil dann meistens schon irgendwelche so Stockflecken da an der Wand sind oder irgendwas, ja, die Wand eben nicht einfach ganz normal.
Aber manchmal ist ja auch gerade der Wunsch da ein bisschen übergroß. Ich erinnere mich gerade an unsere Hausbesichtigung, als wir hier nach Eigenheim geschaut haben. Da war auch genau so was am Hang mit, und das ist unsere feuchte Wand. So. Also, aber ja, es kann ja auch sein, dass man denkt, ach, ist ja kein Problem, weil ich decke es ja eh ab.
Ja, genau. Ja,
super, das wäre dann natürlich, genau. Nee, das,
ja, das kommt halt einfach durch. Es drückt richtig von außen rein. Das ist eine Sache, die natürlich über Zeit passiert. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das Wasser drückt da sozusagen von außen die ganze Zeit dagegen und irgendwo muss es halt hin. Und so arbeitet es sich eben nach und nach durch diese Wand fort. Und im blödesten Fall läuft es dann innen wirklich sozusagen richtig raus. Also da ergeben sich dann, wenn es mal richtig abgeht, so richtige kleine Bäche sozusagen an der Wand runter. Und dann irgendwann ist natürlich auch auf dem Fußboden eine gewisse Wasserschicht irgendwann mal vorhanden. Aber dann wird es dann wirklich extrem und dann ist starker Handlungsbedarf da, würde ich sagen. Da reden wir schon nicht mehr über Schimmelgefahr, sondern wirklich über Überschwemmungsgefahr. Ja, interessante Sache mit der Luftfeuchtigkeit und dem ganzen Zeug. Das, was haben wir denn für, ich sag mal, für Lösungen, um das Ganze jetzt irgendwie vernünftig hinzukriegen? Wandabdeckung haben wir jetzt schon angesprochen, also immer schön Abstand halten, aber na, was können wir noch machen?
Also eine andere Sache, die prinzipiell in dem Zusammenhang noch eine Wirkung zeigt, bedingt nur ein Lösungsansatz, ist Heizen. Weil, also man sagt ja auch oft, diese trockene Heizungsluft, ja, was macht denn so eine Heizungsluft? Die hat ja nicht so insgeheim einen Trockner und zaubert dann Wasser raus, sondern die senkt die relative Luftfeuchtigkeit dadurch, dass, wenn der Raum wärmer wird, der relative Feuchtigkeitsgehalt niedriger wird, trotz der gleichen Wassermenge, weil eben die Menge, die maximal aufgenommen werden kann, dann höher ist. Sprich, wenn ich die vorhandene Luft so abgedichtet komplett im Raum, wenn ich die 10 Grad anwärme, fühlt es sich trockener an, weil relativ gesehen ist es dann trockener. Und das, so kann man auch ein trockeneres Kellerklima erzeugen. Das ist natürlich zum einen teilweise ineffizienter, ohne Ende da rumzuheizen. Und zum anderen wird auch das ein Stück weit gebremst durch, wenn man jetzt die Wand mit Dämmmaterial, was ja oft thermisch auch dämmt, verschalt, weil dann die Heizung gar nicht so an die kritischen Stellen kommt. Aber prinzipiell ist eine Heizung dann schon eine weitere Stellschraube bei dieser ganzen Luftfeuchtigkeitsthematik.
Ja. Auch generell ein wichtiges Thema, weil halt einfach natürlich ist es viel angenehmer, wenn der Raum einfach warm ist, logischerweise.
Ja.
Aber wenn man ihn eben immer nur hochheizt, um mal kurz einen Film zu gucken, dann ist es halt nicht das Gleiche, wie wenn der Raum immer auf einer normalen Raumtemperatur gehalten wird. Das ist einfach, macht immer noch einen riesen Unterschied, wenn man sich einfach hinsetzt und die Armlehnen sind eiskalt, ja, weil man nur mal kurz eben zu Bedarfszwecken eine halbe Stunde lang vorgeheizt hat. Da erhitzt sich halt oder erwärmt sich nicht die ganze Umgebung beziehungsweise alle Gegenstände, die im Raum sind. Und das macht halt einfach den Unterschied am Ende aus. Ja.
Wenn es jetzt um Feuchtigkeit des Kellerraums geht, bleiben wir beim Keller, dann kann das natürlich je nach Fall auch durch irgendwelche großartigen baulichen Maßnahmen verändert werden. Das ist aber dann auch ziemlich individuell, was man da überhaupt machen kann und ob sich das dann lohnt. Also bei uns konkret könnte man wahrscheinlich auch was machen. Da gibt es ja x Verfahren von nochmal ausgraben, Kieselsäure aufbuddeln, die Wand quasi das Material nochmal so von innen heraus und so weiter und so fort. Aber das ist dann, also in unserem Fall wäre das konkret so teuer, da kann ich mir auch ein Heimkino von kaufen von der Maßnahme und dann lasse ich halt lieber stattdessen ein paar Zentimeter Wandabstand, die ich ja sowieso aus dem anderen Grund halten muss. Also das hat jetzt bei uns konkret, wäre das aus meiner Sicht hauptsächlich Geld rausgeschmissen gewesen, aber prinzipiell, je nachdem wie die Substanz ist und so weiter, gibt es natürlich diverse Sachen, die auch erstmal grundlegend geklärt werden sollten, bevor man da Zehntausende Euros in den Raum versenkt, um danach festzustellen, dass es einem immer verschimmeln wird. Ja, da sollte man natürlich mal grundlegend klären, ob die Eignung da ist, da mehr als einen Kartoffelkeller draus zu machen.
Das ist halt wirklich das Problem, weil du musst ja wirklich im Prinzip einmal komplett außenrum aufgraben, ja, die ganze Hütte bis auf den Keller runter freilegen.
Ist also eine Methode.
So eng es eben geht, ja, und dann eben da Dämmung ran und was weiß ich nicht alles. Oder erstmal auch abtrocknen lassen, je nachdem, was es halt für ein Zustand ist. Und dann alles wieder zumachen. Und das alleine ist vielleicht noch nicht mal unbedingt das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist ja, dass du deinen kompletten Garten, Hofeinfahrt, Wege, was auch immer außenrum halt ist ums Haus, dass du das ja im Prinzip komplett neu machen kannst danach. Und
mindestens die kalte Wand wird noch bleiben. Also damit ist es, wäre höchstens eine Sache, wenn man wirklich mit Feuchte von außen das Problem hat. Das hatten wir leider jetzt, wie gesagt, dieses Jahr. Aber zum Glück stärker noch in einem anderen Raum. Ja, anderes Thema. Ja, dann die Wahl der Materialien ist natürlich ein bisschen ein Thema. Also nach Möglichkeit nicht zu sehr gammelbar. Erste Regel trotzdem gar nicht erst da hinstellen, wo die Gefahr jetzt großartig besteht. Aber
was ist gammelbar? Also Stoffe?
Je mehr organisch, also ja, ich überlege auch gerade, also da kann ich gar nicht sagen, so es ist immer Stoff oder dies oder das, weil es gibt ja auch Stoffe, die sind mehr oder minder stark mit Chemie behandelt und da mehr oder weniger betroffen. Aber ich würde eigentlich keinen Stoff und kein Holz und auch kein Dämmmaterial so dem aussetzen, dass es quasi mit so einer krassen Dauerfeuchte umgehen muss. Also dann ist eigentlich der Fehler eher schon passiert.
Ich glaube, es ist einfach alles, was Wasser aufnehmen kann. So kann man es, glaube ich, ganz gut umschreiben.
Also gut, umgekehrt wäre es jetzt Plastik sicher nicht so sehr. Ne? Wobei das kann ja trotzdem von außen, auch wenn also an der Oberfläche was bekommen, so Materialien weniger. Diese ganzen weichen, porösen Materialien, die irgendwie die Feuchtigkeit ziehen.
Ja, alles was von Stoff überfüllt, letztendlich auch alles, was irgendwo so schaumähnliche Materialien sind, wo sich Feuchtigkeit drin festsetzen kann oder reinziehen kann.
Und auch schön zur Hinterlüftung gern auf dem Boden ein bisschen Platz lassen auch noch. Also jetzt nicht quasi nur hinten und dann aber bis zur Decke und zum Fußboden, sondern so, dass prinzipiell tatsächlich so leicht in Zirkulation stattfinden kann. Und um mal das andere Extrem zu nennen, nicht flächig, sollte man sowieso nicht machen, Teppich an die Wand kleben. Ja, aber es hat leider einen Klassiker. Und es ist dann auch besonders hässlich, wenn er dann zu Testzwecken abgenommen werden muss, um zu sehen, wie weit ist er denn, der Schimmel. Ja, das macht dann richtig viel Spaß.
Ja, wobei es natürlich
schon
auch...
Der halben Putz an der Hand auch noch.
Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich sag mal so, wenn die Feuchtigkeit aus der Wand herauskommt, also dann auf keinen Fall, weil dann ist ja logischerweise hinter dem Teppich, dann ist der Widerstand des Teppichs relativ groß. Also da kommt das Wasser dann erstmal nicht so richtig durch und kann aber auch nicht deshalb abtrocknen. Dann ist es natürlich eine blöde Sache. Wenn es jetzt aber kein Problem ist von den Wänden, also dass das Wasser durch die Wände kommt, sondern dass das Wasser aus dem Raum herauskommt, eben durch Luftfeuchtigkeit, dann würde ich mal sagen, ist es nicht so extrem schlimm, sondern eher vielleicht sogar förderlich, weil es nicht unbedingt Teppich, aber zum Beispiel, ich habe halt Baumwollputz beispielsweise genommen, was ähnliche Eigenschaften hat. Das ist halt, er kann Feuchtigkeit aufnehmen und dann auch wieder abgeben. Ja, und wenn eben die Feuchtigkeit aus der Raumluft kommt und nicht aus der Wand, dann ist das nicht mal unbedingt die schlechteste Lösung, weil dann hast du halt im Prinzip so eine Art Feuchtigkeitspuffer, wenn die Luftfeuchtigkeit aus irgendwelchen Gründen mal vorübergehend ein bisschen ansteigt, dann bilden sich halt nicht gleich irgendwelche Tröpfchen an den Wänden, sondern es wird halt einfach eine gewisse Feuchtigkeit von diesem Wandbelag aufgenommen und kann dann aber auch später wieder abgegeben werden, wenn die Luft wieder bereit ist, Feuchtigkeit aufzunehmen. Das ist halt so ein bisschen,
ein,
das
darf halt nicht zu lange bleiben. Und der Putz wird ja auch nicht 3 Zentimeter dick sein.
Nee, das ist halt ein Millimeter oder zwei.
Ja, also da ist dann wahrscheinlich das Milieu auch irgendwie zu klein oder so. Ja, ich erinnere mich noch eine andere kleine Anekdote in einer Mietwohnung, nicht Keller, das war erst das zweite OG. Hatte ich auch mal so aus Nachlässigkeit, das war so ein Provisorium-Kino quasi, ja, aber auch schon mit dunklen Wänden und so, alles mit Abstand, aber so zum Wiederabbauen. Und an einer Stelle, weil ich da irgendwelche anderen Pläne noch hatte und so, da stand mal so ein Jahr lang an die Wand gelehnt, so eine, in einer Mülltüte verpackt oder so, so eine Lage Rockwool. Ja, beim Auszug waren hinten dran schwarze Punkte.
Innerhalb der Tüte? Oder nee, an der Tüte außen dran?
An der Wand.
An der Wand, okay.
Weil vorne dran, weil dadurch halt an der Stelle nicht die Zirkulation mehr war. Und dann war genau das so eine Stelle, wo es dann hinter der Tüte wahrscheinlich feucht geworden ist. Also es ist ziemlich sicher nicht durch die Wand gezogen, sondern das war genau diese Taupunktveranstaltung.
Ja, das kann natürlich gut sein.
In dem Fall mit Überstreichen war es dann schon getan, aber da hat man direkt gesehen, ja, man glaubt es kaum.
Wird vermutlich halt, weil die Tüte ist ja dann irgendwie auch so mehr oder weniger abgerundet, sag ich mal, die ist ja nicht eckig und lehnt halt an der Wand und irgendwo kommt halt der Punkt, wo die Luft nicht mehr hinkommt und dann zieht man halt die Feuchtigkeit
draufgelehnt, ja, so flächig dran gelehnt, ja.
Deswegen sieht das ja meistens dann bei Schimmel auch so aus mit so Rändern quasi, ne? Dass es irgendwie so dunkler wird irgendwie. Ja. Schwieriges Thema. Ja, was man, glaube ich, auf jeden Fall machen kann, also zumindest im Neubau heute vorsehen kann, ist eine Wohnraumlüftung. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, also kann ich nur empfehlen, haben wir damals zum Glück auch reinmachen lassen, weil dadurch natürlich ein permanenter Luftaustausch nochmal stattfindet. Und das ist natürlich immer gut, ja, einfach weil das Ganze im Idealfall auch die Feuchtigkeit gewissermaßen mitregelt. Also man hat niemals irgendwie das Problem, dass man irgendwie wirklich so eine extrem feuchte Luft hat. Aber auch nicht extrem trocken, sondern es hält einfach gut die Waage. Und es findet eben dieser Austausch statt, womit Feuchtigkeit in der Luft, wenn sie mal überhand nimmt, eben auch nach draußen befördert wird. Und man kann das Ganze dann auch so timen, sage ich mal, dass eben zum Beispiel im Sommer tagsüber keine Luft reingezogen wird, dass eben keine Feuchtigkeit mitkommt.
Da muss niemand in den Keller rennen und ins Fenster kippen.
Genau. Ja. Und das ist schon eine ganz gute Sache. Und ist auch dafür bekannt, dass es Schimmel vorbeugt.
Sein, also nicht das schlecht, sondern in Neubauten kann es auch immer schlecht funktionieren. Und zwar durch diese Passivhaus und Dämmen und so weiter, also Vorschriften, oder man kann ja ab einem gewissen Bereich ist Vorschrift und dann kann man ja noch mehr machen. Und das Ziel ist ja davon, super energieeffizient zu sein.
Ja, klar.
Was natürlich heißt, dass man nicht dauernd wie bekloppt lüftet, weil dann würde ja immer die Energie rausgehen. Ja. Und das hat dann manches Haus ist da sehr effizient mit dem Ergebnis, dass die Luft überhaupt nicht mehr frisch ist, weil da halt nie Luft rein und rausgelassen wird.
Das macht natürlich
keinen
Sinn,
ist dann so ICE-Feeling. Also ja, genau. im Sommer die Klimaanlage aus, Fenster geben war vor 20 Jahren, so ungefähr. Aber prinzipiell im Neubau kann man natürlich Sachen vorsehen. Im Altbau hat man tendenziell öfter die Situation, dass es heißt, das war nie als Wohnkeller gedacht. Freu dich auf 1,80 Meter Deckenhöhe zusammen mit dem Lehmboden. Ja, so ungefähr. Also das gibt es natürlich von bis. Aber prinzipiell, gerade wenn es jetzt mit mal eben Lüften nicht so getan ist, gibt es Sachen entgegenzuwirken. Zum einen, das finde ich mal ganz interessant, ich würde sagen, ich bräuchte es jetzt gerade gar nicht mehr so sehr, weil ich gelernt habe, das quasi so halbwegs zu erspüren, genauso wie jeder Mensch sagen kann, ach, es wird so plus minus 20 Grad sein, das kann man ja auch so auf 3 Grad genau spüren, ja, sage ich mal, den meisten. Mittlerweile würde ich sagen, bei entsprechender Kino-Gucktemperatur könnte ich dir auch auf 5% genau die Feuchtigkeit sagen. Weil da kriegt man dann, wenn man halt öfters drauf achtet, auch ein Gespür für. Wenn man das noch nicht hat, kann man mal einen Hygrometer als Tool da irgendwie reinnehmen und gucken. Und ich habe dann auch erst gedacht, oh, 50% hört sich doch an wie die goldene Mitte so ungefähr. Und dann zum Beispiel gemerkt, dass es eigentlich zu trocken ist schon. Mhm. Ja, also 60 ist auch wunderbar. Aber wenn es dann deutlich über 60 geht, dann ist dann dieses Feuchtfeeling langsam da. Und es geht ja durchaus mal hoch bis 80 oder so. Aber 70, 80 ist dann so Klammerkeller. So langsam. Also sprich, Hygrometer ist schauen, wie es steht und dann kann man erstmal nichts machen. Und die andere Maßnahme ist dann, wenn es wäre dann ein Luftentfeuchter und den haben wir hier schon jetzt jahrelang im Einsatz. Also das gibt es zum Beispiel in Form von so einem Ding, was man einfach so reinrollt mit unten einem Kanister drin, springt dann je nach Modus an, wenn es wenn es über einer gewissen Feuchtigkeit ist, dann wird so lange entfeuchtet, bis er wieder drunter ist. Und jetzt in diesem super feuchten Jahr habe ich dann nochmal unten die Kellertüren alle aufgelassen zu den paar anderen Räumen. Dann war der natürlich viel mehr gefordert als nur im Kinoraum. Und in dem Setting musste ich da auch alle 2 Tage 10 Liter Wasser rauskippen. Hat er da rausgeholt. Im Kinoraum selbst, in den anderen Sommern oder wenn ich da die Tür zumache und es immerhin schon die Hälfte der Wohnfläche da unten, im Kinoraum hält dieser 10-Liter-Kanister bei mir sogar oft so ein halbes Jahr oder sowas. Also braucht man gefühlt manchmal so nie anmachen. Ist dann so getimt, dass er beim Filmbetrieb ausgeht, die Steckdose, weil ich brauche natürlich nicht beim Film gucken, brrr, dann und wenn er dann und die Regelung und gegebenenfalls entfeuchten, springt dann wieder an. Und es ist genauso wie die Heizung, die ist ähnlich gekoppelt. Ist schon wunderbar. Also das Gegenteil wäre jetzt halt da zu sitzen, oh, heute ist aber kalt und bisschen klamm und dies und das. Also manche haben ja auch zu trockene Luft. Das hat man dann definitiv kein Schimmelproblem.
Auch nicht angenehm.
Ja, kann aber auch nicht angenehm sein. Ja, aber Luft entfeuchten und heizen und also das ist halt auch ein Teil des Klimas. Ganz wichtig für den Schimmel auch, aber auch fürs Wohlbefinden, weil ja, in so einem 80% Luftfeuchtigkeit Keller ist das fühlt sich auch nicht mehr gut an. Dann hat man echt so das Gefühl, wo sitzen wir hier so?
Vor allem, weil es dann halt im Laufe des Films richtig tropisch wird irgendwann. Wenn dann die Wärme von der Technik noch mit dazukommt. Und das ist ja halt gleich das Nächste für die Technik, ist es ja auch nicht gesund. Also wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch, weil es zieht halt auch alles rein und ja, macht da alle möglichen Dinge, die man
Ich habe ja noch eine dezentrale Lüftung da eingebaut, weil unser Haus ist jetzt so alt, dass es dieses Zentrale nicht gibt. Zentral heißt ja dann mit so Verbindungen zwischen den Stockwerken und durchs Haus.
So Luftschächte
oder zentralen Anlage. Und dezentral heißt, da wo man es braucht, wird dann punktuell irgendwas eingebaut. Und in dem Fall gibt es einfach 2 Löcher nach draußen mit Lüftern und so einem Keramikblock. Also das sind so fertige Module, Keramikblock, damit man jetzt halt einen Teil dieser Wärme nicht verliert, wenn man da Luft rein und raus pustet und so ein bisschen die Temperatur puffert. Und dann wird einfach im einen reingepustet, im anderen rausgesaugt. Also da kommt halt ein bisschen mehr bei rum wie nur einen, weil einen gibt es auch. Da wird dann halt ein bisschen Überdruck, Unterdruck hin und her gemacht. Alles ein anderes Thema. Irgendwann wird die Luft knapp und dann hat man so Sauerstoffarmut beim Filmschauen. Und dann merke ich auch, der Entfeuchter ist ja aus beim Film gucken, aber im Sommer ist es ja auch mal abends draußen noch sehr warm. Und dann geht der Lüfter an beim Filmschauen, weil das ist so Default, dass halt immer frische Luft reinkommt und dann merke ich schon, Luftfeuchtigkeit geht hoch. Also wenn ich jetzt nur das hätte, dann wäre das negativ. Dann hätte ich zwar mehr Sauerstoff, aber auch gleich so ein Feuchtigkeitsbooster, also dann wäre so nach dem Motto, welchen Tod hättest du denn gern? und dementsprechend darf dann vorher, nachher der Entfeuchter dann so ein paar Milliliter rausziehen und normalerweise in dem einen Raum ist jetzt bei uns auch nicht so, dass da alle paar Tage 10 Liter wegzukippen sind, aber im ganzen Keller war das tatsächlich diese Monate, also ich habe echt gedacht, wenn es jetzt nochmal regnet hier, also und dann kam es aber auch sowas von runter.
Ja. Frei nach dem Motto, ersticken, erfrieren oder ertrinken werden, ist denn genau. Ja, schwierig. Also wenn es halt wirklich so extrem wird, dann ist das Ganze wirklich ein unlustiges Thema und man muss sich halt schon drum kümmern. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, so im durchschnittlichen Keller, der jetzt keine nennenswerten Tendenzen hin zu Feuchtigkeit zeigt, generell eher Neubauten, kann man ja einfach mal zumindest das Ganze langfristig beobachten, ja, immer wieder mal die Hände an die Wände legen, so auf die Art, und einfach mal gucken, ob sich da irgendwie eine gewisse Feuchtigkeit oder irgendwas zeigt und im Zweifelsfall natürlich das Ganze mit dem Hygrometer einfach erstmal überwachen und einfach mal gucken, ob wir im normalen Rahmen liegen. In vielen Fällen passt es dann einfach, Ja, und falls es nicht passen würde, würde sich das häufig schon durch andere Dinge zeigen. Also ich denke, da muss man einfach ein bisschen wach bleiben, einfach das Thema auf dem Schirm haben. Ich denke nicht, dass man deswegen gleich in Panik verfallen muss, also zumindest in den meisten Situationen nicht, wenn es nicht gerade wirklich akut ist. Und eben die Grundregeln einhalten. Ich glaube, dann passt das ganz gut. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, lüften wir nochmal durch und machen einen kleinen Filmtipp.
Der Heimkinopraxis Filmtipp.
Was hast du denn für uns heute dabei?
Ja, ich durfte ihn ja bei den 90er Jahren quasi nicht nennen. Jetzt habe ich einen Film aus dem Jahr 2000.
Oh, das ist auch ganz klar.
Ja, scharf. Gerade nämlich nochmal angeschaut. Ich hatte den damals auch gesehen. Es ist jetzt ein Film, da müsst ihr mit der Erwartung rangehen. Es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich will jetzt auch nicht sagen, er ist halt ein bisschen schlecht, sondern das kann schon Spaß machen. Man muss halt ein bisschen mehr so ein B-Film-Feeling erwarten. Und dann kann es eine ganz wunderbare Unterhaltung geben, finde ich. Und zwar habe ich jetzt auf Blu-ray angeschaut Hollow Man von Paul Verhoeven. Verhoeven, Niederländer oder wo kommt er her? Genau, der hat aber eine umfangreiche Hollywood-Karriere gehabt oder wie aktiv ist er noch? Ich weiß es gar nicht. Aber seine Filmografie, um das kurz ins Gedächtnis zu rufen, die umfasst so Filme wie Basic Instinct, Starship Troopers, Showgirls, Robocop, Total Recall, also es ist die bekannten Filme. Ich habe es jetzt nicht alle gesehen, aber das ist oft entweder so eine robokoppige Gewalt oder so, wie man jetzt früher gesagt hätte, schlüpfrig. so ein bisschen oben ohne, ja. Oder eine Kombination. Ja. Und das ist Hollow Man eigentlich auch. Also die Grundstory basiert auf schon, ich glaube, es schon erstmals auf den 20er Jahren Stummfilmen so aufgegriffen, so. Dass der Horror darin besteht, da kann jemand unsichtbar werden. Und natürlich mit so noch so im ganz groben Nachgang von Jurassic Park und Co. In einem Labor werden Experimente gemacht und die Regierung und Pentagon und
klar, die sind immer mit dabei.
Genau, ja. Und dann erst an Tieren erprobt und so und mit einem Serum halt. Und da, und ich finde, mir gefallen die echt gut, gibt es viel CGI, was auch natürlich nicht ganz auf der Höhe ist, aber es ist schon ganz nett, wo man dann so minutiös sieht, sie stehen dann die Schauspieler so staunend um den Tisch rum, wo natürlich sich beim Dreh nichts befindet, und man dann so nach und nach sieht, wie dann so die Haut weggeht und dann die Muskeln und dann die Gefäße, also so dieses Auflösungserscheinung des Körpers, und das war damals noch so ein Effekt, so wow. Und dann gibt's natürlich die ganzen anderen billigeren Klassiker, wie man sieht dann so Fußspuren im Boden. Ja, und so die Effekte, wo man sieht, und das hat dann so den Nebeneffekt, dass also zum einen der Chef, der sich dann selbst so auflöst, wie heißt der? Bacon? Ne, ja, Herr Bacon. So mit Vornamen nochmal.
Der Kevin Schinken.
Kevin Bacon zum Beispiel, der spielt diese Rolle. Elizabeth Shue ist die weibliche Hauptrolle und Josh Brolin spielt so ihm untergeordnete weitere Hauptrolle.
Sind das auch interessant, dass Josh Brolin schon in 2000, ich wusste gar nicht, dass er schon so lange dabei ist.
Erwachsenen da spielt, ja. Genau. Die und ein paar mehr sind eben das Team, die sich hauptsächlich im Lab aufhalten. Da geht's teilweise auch raus. Und der Chef ist eh so ein exzentriger und ein bisschen unsympathischer Typ. Und dann hat dieses Serum natürlich zusätzlich so die Eigenschaft, dass es irgendwie auch noch aggressiv macht. Und dann kriegen sie es auch nicht hin, ihn zurückzuverwandeln. Und von wegen schlüpfrig, dann ist irgendwie sein Anliegen auch im Wesentlichen, irgendwelche Frauen im Schlafzimmer zu behelligen.
Ja gut, der muss ja dann auch quasi nackt sein, sonst würde man ja seine Klamotten noch sehen.
Genau, diese Kombination gibt's dann auch. Sie übergießen ihn dann auch mit so einer Gummimasse, das zieht er dann so ab und dann, er ist quasi undercover unterwegs und das endet dann auch so ein bisschen Terminator und was weiß ich was lässt grüßen, dann hat er den entsprechenden so Endvernichtungskampf, weil dann ist er am Ende halt nicht mehr gut und so. Also es hört sich schon trashig an, ja, ist es auch, aber es ist auf so einem Level vom Budget, von der Bildqualität, Tonqualität, Blu-ray. Also ich habe jetzt Englisch geguckt, kann ich leider nicht sagen, wie jetzt im Deutschen da der Ton ist, aber ziemlich gut. Also es ist von Referenz ist natürlich entfernt, aber es ist nicht so, dass man sagen muss, ja, es ist halt diese 90er Blechern oder sowas, sondern eigentlich ein, also man kann da sehr gut eintauchen in den Film. Es, und dadurch, dass es jetzt auch kein 100.000 Dollar Roger Corman Film ist, muss man auch nicht sagen, ja, da muss schon so Hardcore B-Film-Fan sein, um das irgendwie lustig zu finden, sondern es ist so an der Grenze zum B-Film. Aber er hat auch gar nicht erst versucht, so eine FSK 6 oder 12 irgendwie hinzubekommen, sondern mit diesen erwähnten Elementen, ja, Sex and Crime, hat er direkt gedacht, so ein bisschen ähnlich wie der 3 Jahre ältere Starship Troopers. Nee, komm, bei ihm gibt's voll drauf. Ja, und so gesehen, also ich finde, der Verhoeven, der passt noch eher in die 80er, 90er, mit in die One-Liner-Zeit so entfernt, da passt er stilistisch ein bisschen besser rein. Und da ist es so aus der Sicht gesehen ein Spätwerk, auch wenn er natürlich dann auch noch Filme gemacht hat. Und ja, mit so einem gewissen B-Film-Erwartung daran finde ich sehr gute Unterhaltung.
Das Thema Unsichtbarkeit funktioniert natürlich immer. Also das ist eine faszinierende Sache von vornherein. Ist ja auch so, wenn man Leute fragt, was wäre deine liebste Superheldenfähigkeit? Fliegen können, unsichtbar sein oder sowas, tralala, ja, genau. Dann wählen ja viele unsichtbar sein, ne? Weil dann hast du ja zum Beispiel eigentlich auch nie ein Geldproblem. Wirst natürlich automatisch zum Kriminellen dadurch, aber egal. Aber ja, ist ein faszinierendes Thema.
Das Unsichtbar bringt eigentlich mit, so keine Verantwortung. Man kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, keine Verantwortung und so.
Ja, gibt wobei ja keine Beweise und so. Ja.
Als Gegenwehr, die würde, wenn das natürlich ein Massenphänomen wäre, wird sie wieder schon, könnte man dann, da auch Beweise anführen. Also sie kommen dann ja auch mit Wärmebildkamera, da ist es, also das ist halt alles so konstruiert in den Wärmebildkameras. Ja, ist es sichtbar und diesen, das und jenes.
Aber du erkennst ja auch nicht, ob das jetzt genau die Person unbedingt ist. Also du siehst halt nur, ja, okay, es war
also
jemand.
Zumal, der, wenn er der Einzige auf der Welt ist mit dieser Fähigkeit, dann ist er ja sowieso nicht mehr zu stoppen.
Ich hänge gedanklich immer noch so ein bisschen daran, wie man denn ein Unsichtbarkeitsserum an Tieren ausprobiert, weil die sind ja dann weg und
ja, sie werden auf die, also das kannst du sehen in dem Film, sie werden dann draufgeschnallt. Natürlich wird erwähnt, ja, früher sind da auch schon welche gestorben und so, und dann haben sie, und beim Tier funktioniert es auch, aber am Mensch halt nicht, weil er natürlich so ein Durchgeknallter ist, auch 3 Forschungsstufen immer überspringt und sagt, das Problem wäre jetzt sofort am Mensch aus. Weil bei den Tieren hat es dann einmal geklappt, beim Gorilla, so das Rückgängig-Mach-Serum.
Okay.
Das ist natürlich alles immer mit fast Sterben verbunden, so der Puls und und ja, das ganze Programm, du kannst es schon erahnen.
Ich erinnere mich jetzt auch,
los geht's, hau rein, jetzt machen wir es mit mir.
Ich habe den auch irgendwann mal gesehen, das ist aber schon ewig her, aber naja, gut, 2000, das muss irgendwann so, ja, wahrscheinlich auch schon 15 Jahre oder so her sein bei mir. Aber ja, ich meine auch, das war so von den Animationen her jetzt 2000 typisch. Ja, vom Alter her des Films. Also nicht super mega CGI, alles schon sehr, sehr künstlich. Aber man hat halt eben zum ersten Mal die Möglichkeiten gehabt, so diesen ganzen Muskeln und Szenen Aufriss da zu machen und das irgendwie so darzustellen. Und dann ist halt was.
Und dieser Effekt steht sehr im Mittelpunkt. Also das war noch, bei den 90ern hatten wir es ja davon, das war noch gerade so eine Zeit, wo man gesagt hat, seht her, das sind ganz neue Effekte.
Ja, genau.
Und nicht versucht hat, so nebenbei so irgendein Randphänomen damit zu animieren, sondern das wird fast schon minutenlang gezeigt, wie da die Gefäße hin und her, so wie man das heute schon mit so AI, Augmented Reality Apps im Handy fast schon so hat, weißt du, hältst du drüber, kriegst du die Gefäße gezeigt. Soweit ist ja mittlerweile. Und damals noch so, wow, hier sieht man ja hier nur wie in Körperwelten so ungefähr den Look. Und tatsächlich hat der 95 Millionen gekostet. Also deswegen, das macht auch dann den Unterhaltungswert aus. Wenn man jetzt kein Hardcore-Billigfilm-Fan ist, dann wäre das andere, wenn ich jetzt sagen würde, 10 Millionen gekostet, dann müssen wir da sagen, naja gut,
das kann nichts sein.
Fans, ja, so für die Fans dann besonders gut, aber der und ja, wie gesagt, dann Kevin Bacon, Elizabeth Shue und Josh Brolin und ein paar weitere auch recht gut besetzt, solides Schauspiel. Er ist aber dann, glaube ich, doch eher gefloppt. Ja, aber ich fand, ja, wollen wir nicht weiter ausholen, ich fand ihn doch schon eher empfehlenswert, insbesondere wenn man mal so ein bisschen Lust auf einen B-Film in ziemlich guter Bild- und Tonqualität hat. Also, wie gesagt, kein Mono-Geschepperer und auch das Bild ist sehr ordentlich.
Mhm. Ich glaube, bei einem 10-Millionen-Film, da hätten sie sich dann so Latex-Anzüge gemacht, wo sie dann die Sehnen und Muskeln draufgedruckt hätten und das hätten die sich dann anziehen müssen. Und damit dieser Effekt entsteht. Das wäre eine andere Nummer gewesen. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, habt ihr einen schönen Film, den ihr euch jetzt mal ausleihen könnt irgendwo. Aber mal gucken, wo es den gibt. Oder natürlich auch kaufen, geht auch. Immerhin als Blu-ray erhältlich, obwohl der schon relativ alt ist. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, dann würde ich vorschlagen, ihr schaut mal, dass euch nicht in diesem seltsamen Jahr, in diesem Jahr mit seltsamem Wetter, das Kino noch unterm Hintern wegschimmelt. Immer schön die Augen offen halten, ob noch alles in Ordnung ist. Und ja, wir sehen uns alsbald wieder. Bis dahin. Eine schöne Macht's Zeit. Gut.
Bis dann. Tschüss.
Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de